Ja, jetzt willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 86. Mein Name ist René, außerdem mit dabei heute der Marvin.
Hallo.
Und die Alex.
Hallo.
Wir haben irgendwie mit unseren Tipps gegen den HSV alle so ein bisschen daneben gelegen.
Trotzdem, also ich finde, ich war am dichtesten dran.
Definitiv. Du hattest was? 3-0?
4-0? 3-0 getippt. Und wie viele Tore haben wir geschossen?
3.
Der HSV war halt zu dem Zeitpunkt, wo ich getippt habe, noch unkalkulierbar.
Ja. Ist er auch immer noch, finde ich.
Ja, das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden. Eigentlich hat es ja auch durch das ganze Spiel gezogen. In den ersten 20 Minuten, ja, da waren wir ja komplett dominant, will ich mal meinen. Also da haben wir wieder richtig schön gespielt. Sowieso eigentlich die erste Halbzeit haben wir eigentlich wieder ein überragendes Spiel gemacht, oder?
Ja.
Richtig geil. Ich habe oben auf meinem Platz gesessen. Ich konnte es gar nicht glauben. Also alle, die auch so um mich rumgesessen haben, du hast die ganze Zeit nur gehört, ey, ich glaube das gar nicht, was ich hier sehe. Ist das geil? Es war wirklich jeder bis in die Haarspitzen begeistert und konnte sich gar nicht mehr dran erinnern, Mann, wann haben wir denn das letzte Mal so ein Spiel gesehen, so eine Leistung? Die Tore sind auch noch dazu gefallen. Also ich habe mich in der ersten Halbzeit auch überhaupt nicht mehr eingekriegt.
Nee, also es war schon richtig, richtig gut, richtig dominant, auch wie wir nach vorne gespielt haben, die Ideen, der Ideenreichtum, es hat mir richtig gut gefallen und es hat ja auch schon früh geklingelt, ne? Das muss man auch sagen, das hat uns ja gut in die Karten gespielt. Mich hat es ja gefreut, dass der Inui schon in der 13. Minute sein 1-0 gemacht hat.
Richtig geiles Tor dazu auch noch, ne?
Also
das war ja mal, das war ja mal 1A.
Ja. Auf jeden Fall, wunderbare Sache. Mich hat es auch gefreut, da hat er jetzt gleich schon mal ein Tor gemacht und dann, ich meine, dann ging es dann auch so weiter und dann 2-0 Ocean, der hat bisher auch noch nicht getroffen, hat dann mal sein Tor gemacht in 18 Minuten, auch wenn das eher so ein bisschen reingestolpert war. Ich mag mich aber zu erinnern, ich meine mich zu erinnern, dass es auch nach einer Standardsituation war, ich glaube, da kam eine Ecke rein, ne? War das so?
Die Ecke war auch noch richtig, also die war eigentlich war die Kacke getreten, ne? Ich habe im HSV-Blog gelesen, da hat auch irgendjemand die Tore so ein bisschen beschrieben und der hatte das verglichen, hat gemeint, naja, die Ecke vom Inui, die war schlecht geschossen, die kam in alter Medi-Madavikia-Manier rüber.
Ja.
Und das ist ja auch was, was beide Vereine leidvoll miterleben mussten, die schlechten Ecken vom Madavikia. Mhm. Halt auch halb hoch ins Nirgendwo. Bisschen Ping-Pong gespielt im Strafraum vom HSV, keiner ist irgendwie richtig dran gegangen und dann hat er Oceans gemacht.
Ja.
Ich meine, für die Abwehr hat es gereicht, ne?
Ich gönne dem Ocean auch das Tor, aber das ist momentan auch so der Spieler, den ich am kritischsten sehe.
Naja, gut. Also Ocean, muss ich sagen, hat eigentlich wieder viel gekämpft. Ich sehe, gibt es ganz andere Spieler, die ich bei der Eintracht noch ein bisschen kritischer sehe, wenn ich mir da einen Blick in die Innenverteidigung mehr erlaube, ja. Was auch beim sonntäglichen Spiel wieder eigentlich unser Schwachpunkt war. Ganz ehrlich, der viel gehypte Zambrano in der Woche zuvor, der konnte seine Leistung aus dem argentinischen Spiel nicht bestätigen, will ich mal meinen. Ja, also Zambrano hatte ja ein oder andere ganz gute Aktion gehabt, aber auch wie die Gegentore gefallen sind, ich erinnere da an das 3-2, das war ein ganz klarer Fehler von ihm und ich denke, da muss man auch noch kräftiger dran arbeiten. Aber nehmen wir erstmal das Positive. Schön war auf jeden Fall, dass auch schon das 2-0 gemacht hat, aber so kurz vor der Halbzeit das 2-1 zu kassieren, das ist natürlich schon ärgerlich.
Ja,
das war richtig ärgerlich, ne? Also das war ein total dummer Zeitpunkt. Wenn wir mit dem 2-0 reingegangen wären, wäre es für uns deutlich entspannter gewesen. Aber na gut, so haben sie halt nochmal gerade der HSV seinen Motivationsschub mit in die Kabine nehmen können. Und das haben sie ja dann auch in der Kabine scheinbar ordentlich thematisiert. Also es kam auf jeden Fall ein anderer HSV aufs Feld zurück, als er gegangen ist.
Ja. War das denn für euch übrigens, direkt danach gab es ja die rote Karte für Jiracek, war das für euch eine rote Karte?
Nee, also ich habe im Stadion überhaupt nicht gerafft, warum es die gab. Und ich habe es mir jetzt ein paar Mal im Nachgang noch angeguckt. Ja, der ist hart eingestiegen, der ist mit dem Fuß vorne ran. Aber das war keine Rote. Also ich bin mir nicht sicher, ob man da gleich rot geben muss. Also es war halt, ja, es war hart, aber die rote Karte ist für mich auch zu hart gewesen.
René, hast du es gesehen? Wie hast du es gesehen?
Ich habe leider ja erst zur zweiten Halbzeit eingeschaltet. Ich habe mir aber danach noch ein paar Wiederholungen angeschaut. Also ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich eine klare rote Karte war. Ich habe es jetzt auch nicht so richtig sehen können. Ich hätte jetzt aber auch tendenziell dann eher es als nicht so schlimm angesehen, dass man da jetzt zwingend eine rote Karte für geben muss. Also
Ich fand auch, ich meine, natürlich sehe ich das natürlich, am Block sehe ich das natürlich nicht so gut, ja, aber trotzdem kam es mir schon komisch vor, als ich habe die rote Karte als zu viel empfunden, ich habe dann irgendwie gedacht, dass der Jiracek noch ein paar blöde Worte an den Stark gerichtet hat, die dann schlussendlich doch zur roten Karte geführt haben, weil anders konnte ich mir das jetzt im Stadion nicht erklären, weil so brutal erschien es für mich nicht. Und man muss ja auch sagen, dass Stark bis zur roten Karte keine andere Karte gezückt hatte. Das ist ja auch so eine Sache. Es gab ja davor überhaupt keine gelbe Karte. Also hat er ja eigentlich relativ hoch die Latte angesetzt, wenn es darum geht, Karten zu zücken. Und dann gleich rote bei so einer Aktion. Also ganz ehrlich muss ich sagen, als HSV-Fan hätte ich mich drüber aufgeregt. Ja,
also ja, war das auf jeden Fall. Ich hatte zuerst auch gedacht, da wäre vielleicht noch das ein oder andere an Beschimpfung gelaufen. Aber in welcher Sprache denn? Also ich meine, wie lange ist der Jiracek jetzt hier? Ich bin mir nicht sicher, ob dessen Deutsch schon dafür ausreicht, den Stark zu beschimpfen, dass es eine rote Karte wert ist.
Naja, Schimpfwörter gehen immer. Also die kannst du
ja die auch. Die hast du schnell gelernt.
Zwei Bulgarien-Urlaub kannst du auch genügend Schimpfwörter, ja, insofern. Insofern geht es schon. Ja. Aber gut, das war halt für uns dann vielleicht glücklich, wobei ich immer sagen muss, gelb-rote oder rote Karten haben der Eintracht eigentlich selbst in die selten in die Karten gespielt. Das war ja in der zweiten Halbzeit auch so. Aber ich will schon sagen, auch in der ersten Halbzeit war es ja durchaus ein relativ offenes Spiel. Es war ja nicht so, wir haben zwar dominanter gespielt, aber der HSV hat ja auch seine Chancen gehabt.
Ja, aber die Chancen sind immer aus irgendeinem individuellen Fehler auf unserer Seite passiert und das meistens im Spielaufbau. Also das ist, glaube ich, schon so ein bisschen roter Faden, der sich durchgezogen hat. Wir haben die Bälle meistens im defensiven Mittelfeld oder durch einen Fehler in der Innenverteidigung verloren und dadurch wirklich viele Chancen zugelassen. Also ich meine, einmal wäre es der Rode gewesen, einmal war es ein Zambrano-Fehler dabei und dadurch sind dann halt immer auch Chancen für den HSV entstanden. Ansonsten, auch wenn du dir die Spielstatistiken anguckst, klar mehr Ballbesitz, klar sicheres Passspiel, gewonnenen Zweikämpfe, wir waren schon klar besser. Ich will nicht sagen, dass wir nach der ersten Halbzeit, keine Ahnung, noch mehr als 2-0 hätten führen müssen, aber ich finde, das 2-0 hat die erste Halbzeit ganz gut wiedergespiegelt.
Ja, wobei ich wirklich sagen muss, also ganz ehrlich, ich fand schon, dass der HSV auch das ein oder andere Tor, das hätte er nicht verdient, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber es hätte durchaus passieren können. Und da muss ich natürlich jetzt wieder sagen, es waren 200- oder 300-prozentige dabei, die der Trapp halt auch einfach mal vereitelt hat. Ja, und ja, da muss ich sagen, Hut ab, Kevin Trapp, das reimt sich jetzt, das war jetzt gar nicht geplant, aber ich sage ja eins, das war so ein geiles Gefühl, das hast du auch im Blog gemerkt in der ersten Halbzeit, dass der uns ein paar Mal den Arsch gerettet hat. Schon bei einem Freistoß von Van der Vaart, der richtig geschossen wurde.
Oh, stimmt, genau, der gab's auch noch.
Rübergezirkelt hat, dann gab's auch noch, wie du gesagt hast, eine Konterchance von, glaube ich, der eine Asiate Son war es und der andere war der Stürmer der Rudnevs. Das waren beides Chancen, die hätten locker drin sein können, so eine Chance, wie Meier am Ende auch vergeben hat, genau so eine Art Chance, oder auch Diekmeyer dann in der zweiten Halbzeit, das waren alles hundertprozentige, die Trapp gehalten hat, und da habe ich mir gedacht, geile Sache, und endlich haben wir mal wieder einen richtig geilen Torwart.
Ja, der war
auch so, also der Jubel in der Kurve war ja beim gehaltenen Tor vom Trapp fast genauso groß wie bei einem geschossenen Tor von uns, also es wurde richtig laut, und es kamen sogar die ersten Kevin-Trapp-Rufe.
Die kam aus meinem Bereich, das kann ich dir sagen. Ich war da völlig losgelöst. Ich weiß, wie das ist. Also ganz ehrlich, ich habe ja früher mal relativ erfolglos Fußball gespielt, und aber nicht ganz erfolglos war ich dann wenigstens in der Torhüterposition. Und da war es auch, also ich kann mir das einigermaßen vorstellen, wie das halt ist so als Torwart. Und das war einfach eine geile Sache. Und ich gucke immer zu Torhütern auf, weil das ist eine besondere Position in der Mannschaft. Es war auch damals schon bei Nationaltorhütern so, wo ich so meine Favoriten hatte. Und ich muss echt sagen, ich habe dieses positive Gefühl bei Kevin Trapp und ich war so begeistert. Das war eine richtig geile Sache.
Ja, das waren extrem gute Situationen, die er da gezeigt hat. Nicht nur in der ersten, die ich mir später angucken muss, sondern auch in der zweiten, die ich da immer wieder mal gesehen habe.
Ja, und der zweiten, da ging es ja eigentlich auch wieder ganz gut los. Ne? Also man hat schon gemerkt, dass der HSV irgendwie anders aus der Pause kam. Also ich muss auch sagen, in der zweiten Halbzeit hast du kaum gemerkt, dass die mit einem Mann weniger waren, oder?
Naja, eigentlich waren sie ja mit zwei Mann weniger, weil der Trainer durfte ja auch auf die Tribüne.
Ja.
Ich finde, Dass es gar nicht so sehr die Kunst des HSVs gewesen ist. Klar kamen die verändert aus der Kabine. Ich finde aber auch, dass unser Spiel in der zweiten Halbzeit enorm abgebaut hat. Und ich glaube, das ist einfach ein Kraftthema bei uns gewesen, weil die Spieler einfach nicht mehr so viel gelaufen sind. Und unser Spiel ist nun mal darauf ausgelegt, Räume zu schaffen, weil jeder in Bewegung ist. Und unser Spiel wurde in der zweiten Halbzeit enorm statisch. Da ist nicht mehr das ganze Mittelfeld mit nach vorne gelaufen, wie es in der ersten Halbzeit war, dass du 3, 4 Anspielstationen hattest. Es kam öfter mal zu der Situation, wo wir Tempo aus dem Spiel nehmen mussten, weil einfach keiner anspielbereit ist. Und ich glaube, wir haben einfach zu früh das Laufen eingestellt und damit erst wieder angefangen, als wir kapiert haben, dass es nochmal brenzlig wurde. Ja. Aber da war der HSV schon so gestärkt durch unsere Passivität, dass es nur noch schwieriger wurde. Und ich glaube, uns hat zum Schluss dann auch die Kraft gefehlt, nochmal richtig Gas zu geben. Ja, also das ist ja. Alex Fußball-Laie-Theorie der zweiten Halbzeit.
Also gerade nach dem 3-1, was ja sehr, sehr schön von Aigner gemacht war, wurde auch der Pass gut von Meier kam, glaube ich. Also das 3-1 war ja wirklich schön gemacht, als Aigner den Ball über den Torwart dann auch hebt. Ja.
Da hat dann Adler ganz schön alt aussehen lassen.
Da hat er ihn alt aussehen lassen, wobei
saugeil. Adler... Saugeil. Vor allen Dingen, das hat er ja lässig aus dem Fuß geschnickst. Ja.
Wunderbar, wunderbar. Aber gerade danach, direkt danach, haben wir eigentlich quasi schon ein bisschen um das Gegentor gebettelt.
Ja, ja, wir haben halt angefangen und versucht, irgendwie das Spiel jetzt da draus zu zögern, so ein bisschen zu verwalten, und das ist halt nichts, was uns liegt. Das war ja jetzt auch die Woche über, oder die, was heißt die Woche, in den letzten Tagen in der einen oder anderen Zeitung zu lesen, dass wir halt von der Mannschaft her in der Lage sind, so ein Spiel nach vorne zu bringen und uns Räume zu schaffen und offensiv zu spielen, aber wir sind einfach nicht in der Lage, so ein Spiel ab der 70. Minute zu verwalten und jetzt irgendwie da auf Zeitspiel irgendwie die letzten 20 Minuten rumzubringen.
Dann dürfen wir es aber auch nicht machen. Also ja, wenn wir wissen, dass wir es nicht können, dann dürfen wir es nicht versuchen.
Genau.
Und was halt bei uns dazu, also meiner Meinung nach, dass die Mannschaft in Teilen aufgehört hat zu laufen und nicht jeder mehr mitgelaufen ist, das ist für mich die Ursache gewesen, dass das Spiel ins Stocken geraten ist. Mhm. Und ich meine, wie gesagt, wenn wir es nicht können, dann dürfen wir es nicht machen. Dann müssen wir halt einen Arsch zusammenkneifen und 90 Minuten Vollgas spielen. Auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist, weil wir mit 2 Toren Vorsprung führen.
Ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ein komplett statisches Spiel habe ich nicht gesehen. Also ich habe jetzt, also für mich war es schon so, dass wir dann auch noch weitergelaufen sind, vielleicht nicht mehr in der gleichen Intensität. Aber ich denke, dass wir über 45 Minuten oder über 30 Minuten am Ende dann noch den Ball hin und her geschaukelt haben, das haben wir auch nicht.
Also nee, das haben wir nicht, aber du hast schon gemerkt, Tempo war raus. Es gab dann mehrere Situationen, wo sie dann hinten so im Dreieck sich den Ball zwischen Zambrano, ja, Andersen, Trapp hin und her gespielt haben, wo du schon gemerkt hast, von wegen, oh, wir versuchen jetzt hier mal so ein bisschen Tempo rauszunehmen, und das ist nichts, was uns liegt.
Aber das ist ja gar nicht so schlimm. Das ist ja gar nicht so schlimm, wenn du es richtig machst, wenn du sagst, du willst den Gegner entnerven. Das ist ja genau das Spiel, was andere Mannschaften, die vielleicht noch eine Klasse über uns sind, auch machen. Da Barcelona halt auch mal lang den Ball, um den Gegner einfach zu nerven. Das Problem war halt, dass wir Konterchancen trotzdem zugelassen haben und aber gleichzeitig unsere Konterchancen, und ich erinnere da an eine Chance von Meier, dass wir die dann nicht genutzt haben, weil dann jetzt 4-2 gestanden wäre der Käse auf jeden Fall gegessen. Da stand Meier auch allein dann vom Adler, der Adler hat ihn sehr gut pariert, dass das 4-2 sein könnte, dann wäre die Sache gegessen gewesen. Also da waren noch einige Situationen, wo wir dann wieder auch froh sein konnten, dass wir wirklich mit Trapp einen super Torwart haben, der dann in der 73. glaube ich, die Chance von Diekmeier grandios vereitelt.
Ja.
Es ging immerhin noch hin und her, ja. Aber natürlich, wie ihr schon richtig gesagt habt, es war nicht mehr hundertprozentig dieser Flow drin, den du in der ersten Halbzeit gemerkt hast, ne?
Ich meine, dass du so eine Spielweise machst, um den Gegner zu entnerven, und das ist mir schon klar, aber wie Alex schon so richtig sagte, wenn wir so eine Spielweise nicht beherrschen, dann dürfen wir sie nicht versuchen, auf den Platz zu bringen.
Also ich glaube halt, es war halt an den Fisch und Fleisch, was wir gemacht haben. Also dieses statische Spiel, das war ein bisschen überzogen gesagt. Aber es haben halt teilweise, also in der ersten Halbzeit hast du halt gesehen, die Außen sind konstant mit nach vorne gelaufen. Auch Schwegler und Rode haben sich teilweise gar nicht abgewechselt, sondern sind beide mit nach vorne gegangen. Und das hattest du einfach in der zweiten Halbzeit alles nicht mehr. Aus dem defensiven Mittelfeld, also gerade Rode und Schwegler, sind nachher nicht mehr so viel mit nach vorne gegangen, sondern sind auch teilweise ein bisschen im Mittelfeld rumgetrabt. So, dann hattest du einen Inui gehabt, der bis zu seiner Auswechslung, die ich im Übrigen nicht verstanden habe, Vollgas gegeben hat und der einer der wenigen war, der konstant gerannt ist, der sogar seine Seite verlassen hat. Und
sehe ich komplett anders. Zum Beispiel Inoue war wirklich fertig und es war vollkommen sinnvoll, dass Celozzi reingegangen ist, auch um die Defensive zu verstärken, weil Aigner von beiden so derjenige war, der mehr gerannt ist. Also Inoue war ab Mitte 70. Minute wirklich fertig, deswegen hat es für mich zumindest komplett Sinn gemacht, weil Aigner konnte eigentlich noch über die komplette Distanz gehen, während Inoue wirklich fertig war, und dafür hat für mich ein Wechsel zu Celozzi schon Sinn gemacht.
Ich habe es also komplett anders gesehen. Aber ja, okay.
Das war so meine Sichtweise. Ich fand es zum Beispiel auch eine ganz gute Angelegenheit, dass Aigner, als dann Celozzi reingegangen ist, hat er ja dann die Seite gewechselt. Also Aigner war dann auf der linken Seite, nicht mehr auf der rechten, weil dann Celozzi dann auf der rechten Seite gespielt hat, was im Endeffekt ziemlich gut noch geklappt hat. Also finde es auch gut, dass dieser taktische Wechsel dann relativ flüssig noch geklappt hat. Aber den Wechsel habe ich schon verstanden. Der einzige Wechsel, den ich nicht verstanden habe, war, dass Köder nochmal reinkam für Aigner. Aber gut, das ist wahrscheinlich...
Ja, den habe ich auch nicht verstanden.
Das ist eher so ein Nostalgie-Ding, glaube ich. Ja, aber gut, egal. Ja. Aber du hast schon recht. Man hat gemerkt, dass in der zweiten Halbzeit insgesamt nicht mehr so ganz die Bewegung da war. Auch gerade im defensiven Mittelfeld. Schwegler hat sich ein bisschen mehr zurückgehalten, hat zwar noch eine gute Chance gehabt, aber ansonsten ein bisschen zurückhaltender gewesen. Dafür ist ja Anderson das ein oder andere Mal nach vorne gesprintet, wo ich gedacht habe, Alter, jetzt macht er Lucio nach, ey. Alter, ja. Hat aber nicht zu Gegentoren geführt, insofern schwamm drüber, ja.
Ja.
Ja, nochmal Zambrano, was du eben schon mal angesprochen hast, hast du absolut recht. Also der hat eine seiner schlechtesten Saisonleistungen gebracht und ich glaube einfach, dem ist das Ganze Thema der letzten Woche vielleicht ein bisschen zu Kopf gestiegen. Vielleicht ist der Erste, dem der Erfolg so ein bisschen das Hirn vermatscht hat. Ich meine, allein schon die Sprüche, die er in der einen oder anderen Zeitung losgelassen hat zum Thema Messi, die zeugen ja schon von ein bisschen mehr wie Selbstvertrauen. Ja. Und es ist vielleicht ins Verkehrte umgeschlagen. Und dann sehen wir mit Sicherheit am Freitagabend eine andere Leistung wieder.
Ja, also ich meine, du brauchst einen Typ in der Innenverteidigung, ne? Also du brauchst es schon irgendwo, ja, und da Zambrano ist ja so ein Typ. Aber wie du schon richtig gesagt hast, der neigt auch mal dazu, ein bisschen den Mund zu voll zu nehmen, und solange du diesen vollen Mund nicht irgendwo legitimieren kannst mit der Leistung, dann ist es halt blöd, ne?
Ja. Na ja, gut, aber jetzt zurück auf den Boden der Tatsachen. Ja. Sollte ja alles wieder gut werden.
Ja. Vielleicht nochmal kurz zu dem 3-2, eure Meinung, abseits oder nicht?
Also ich habe es nur im Stadion jetzt gesehen, ich habe es in der Zusammenfassung auch gesehen, aber da wurde abseits...
Was, wo sollte da ein Abseits gewesen sein? Ja,
weiß ich auch nicht.
Also beim 3-2 quasi bei dem zweiten Tor vom HSV?
Korrekt.
Kann überhaupt kein Abseits gewesen sein, weil Seppelrode nämlich hinten auf der Linie gestanden hat.
Hat er hinten?
Der stand am linken Pfosten und ist stur auf der Linie geblieben und hat damit Abseits aufgehoben. Mhm. Wäre er nicht auf der Linie gewesen, wäre es 2...
Das war das 3-1. Das 2-1. Hä? Was du da meinst. Das 3...
Du sprichst gerade vom 2-1 vom Westermann. Genau, ja, das, da stand er auf der Linie.
Das 3-2 war...
Konter eigentlich.
Der Konter, genau. Der Pass von Van der Vaart in die Spitze.
Ja.
Der Pass von... Oh, der, ja. Das hab ich nicht mehr so vor Augen, dass ich...
Hat Zambrano den Ball verloren, wie so ein Schüler. Ja, hat er den Ball verloren.
Genau, der hat den Ball verloren.
Ja, ich kann mich an die Szene noch erinnern, wie das Tor entstanden ist, aber ich hätte da jetzt keine Linie mehr im Kopf, wo es abseits ist.
Nee, habe ich auch nicht. Also das glaube ich auch nicht.
Also nur das mit dem Rode ist mir gerade eingefallen, weil das war die einzige Szene, wo ich mir im Stadion gedacht habe, Alter, abseits, bis ich dann gerafft habe, dass da hinten noch einer von uns auf der Linie rumchillt.
Genau, und bei dem 3-2, meiner Meinung nach, jetzt auch wieder Regel-Laienkunde, der Spieler, den Van der Vaart eigentlich anspielen wollte, stand im Abseits. Problem war nur, Anderson hat den Ball abgefälscht und damit ist der Ball zu einem anderen Spieler vom HSV gekommen.
Ja, ich bekomme gerade hier bei Twitter eine Meldung rein vom Dominik, der hat auch gemeint, es war ganz klar Abseits, 3-2.
Genau.
Der Ball nämlich nicht zu Sonnen, sondern zu Rudnevs.
Genau, und der stand im Abseits einen guten Meter und nur weil Anderson seinen Fuß dazwischen hatte, ist der Ball zu Sonnen gekommen.
Genau, nur dadurch. Genau.
Jetzt habe ich aber auch die Szene wieder komplett vor Augen, ja. Also da reicht aber meine Regelkunde zum passiven Abseits nicht, um das beurteilen zu können. Also ja, klar, definitiv passives Abseits, aber wie es ist...
Naja, eigentlich würde ich sogar schon fast sagen...
Eigentlich wäre der Ball zu ihm gekommen, genau. Wenn denn da nicht ein Maulwurfshügel gewesen wäre. Keine Ahnung, wie das gewertet wird.
Ja, also ich bin laienhaft der Meinung, es wäre sogar aktives Absitz gewesen, weil er ja aktiv angespielt worden ist und somit hätte in dem Moment eigentlich der Linienrichter schon die Fahne heben müssen, egal was dann danach passiert. Aber gut, sei es drum.
Aber hier dein Twitter-Kollege sagt klares Abseits?
Genau, er hat gemeint, es wäre Abseits gewesen, ja. Also, okay.
Dann würde ich mal behaupten, hat er ein bisschen was von Regelkunde, weil ansonsten lehnt man sich ja nicht so weit aus dem Fenster und sagt, klares Abseits.
Also er hat gesagt, es war Abseits. Da gehe ich auch von aus. Seien wir froh, dass das Spiel jetzt nicht komplett gekippt hat. Ganz ehrlich, in den letzten Minuten war es dann schon ziemlich knapp. Also ich habe dann wieder gezittert. Also die letzten 5 Minuten, gerade in der 90. Minute oder 87. oder so, als der HSV noch mal eine Chance hatte, weil der Van der Vaart einen Freistoß hatte, da habe ich echt schon Bammel gehabt. Weil normalerweise, wenn Van der Vaart in Topform ist, ist ein Freistoß so ein bisschen wie ein Elfmeter für die.
Ja, guck doch, in der ersten Halbzeit hier, 20. Minute, das Ding, das hätte genau gepasst, wenn der Trapp nicht dran gewesen wäre.
Ja. Alter, was hatte ich Angst, dass das Ding jetzt noch in die Hose geht. Weil ganz ehrlich, vorm Spielverlauf hättest du mir gesagt, 3-3, oder vorm Spiel hätte ich ein 3-3 unterschrieben. Am Ende wollte ich auf jeden Fall den Sieg. Bin auch froh, dass
wir geholt haben. Auf jeden Fall, also wenn wir den in den letzten 5 Minuten noch abgegeben hätten, das wäre so dermaßen ärgerlich gewesen. Also ich habe aber auch gezittert, zumal es dann halt auch noch gerade noch 3 Minuten Nachspielzeit gab und die letzten Minuten, die kamen mir gefühlt fast länger vor wie die ganze Spielzeit davor.
Naja, auf jeden Fall. Bei mir ist irgendwie pünktlich zur 89. Minute der Internetstream abgerissen und ich durfte dann spontan auf 90:11 umsteigen. Und als es dann hieß, von wegen 3 Minuten Nachspielzeit, da war schon ordentlich Herzrasen bei mir angesagt. Also
ich wollte eigentlich gerade sagen, du hast dir also die letzten 5 Minuten geschenkt.
Nein, ich
und hast dein Herz geschont. Du wirst jetzt alle überleben.
Nee, ich habe dann 90 live angemacht und mir das dann noch angehört, aber das war schon, also nochmal mache ich so eine Nummer nicht mit.
Ja, das kann ich verstehen. Aber zum Glück ist es nicht schief gegangen. Wir haben eine astreine Bilanz nach 3 Spieltagen, 9 Punkte auf der Guthabenseite und sind auf dem guten 2. Platz. Also was wollen wir mehr, ne?
Ja, das Einzige, was mich dabei jetzt so ein bisschen, stört jetzt eigentlich nicht, aber dass jetzt alle wieder aus den Ecken kommen und sagen von wegen, Saison ist gut, ist schon quasi gelaufen und tralala, so eine tolle Hinrunde hatten wir schon mal.
Ja, ich meine, das ist auch Bullshit, wenn jetzt jemand kommt.
Nee, und alle die kommen, sind komplette Dumpfnasen.
Genau. Ich meine, es ist doch ganz klar. Natürlich hatten wir so einen tollen Start schon lange nicht mehr. Das ist auch eine feine Angelegenheit, gerade weil du mit der Vielzahl dieser 9 Punkte nicht gerechnet hast. Ja, keine Ahnung, hätte mir jemand am Anfang der Saison gesagt, hier, die ersten 3 Spiele seid ihr mit 2 Punkten dann dabei. Am Ende hätte ich auch gesagt, ja, das kann man irgendwo nachvollziehen. Das ist auch gar nicht so schlimm, dass wir jetzt 9 Punkte haben, ist, glaube ich, für alle überraschend. Aber dass dann jemand wieder kommt. Ich meine, auch selbst die Fangesänge im Stadion. Wenn da einer deutscher Meister wird, nur die SG singt. Das singen wir alle mit. Aber das meint keiner wirklich ernst, der hundertprozentig daran glaubt. Es geht nur darum, im Moment das Team einfach zu feiern und den Moment zu genießen. Genauso wie wenn du mal 2 Spiele gewinnst, gleich Europapokal rufst. Das ist auch ein bisschen Selbstironie dabei. Und ich habe nämlich auch schon ein bisschen was gelesen, wo jetzt schon wieder, in Frankfurt regiert schon wieder die Hochmut und so weiter und so fort. Jetzt träumen sie schon vom Europapokal und vom deutschen Meisterschaft. Meine Güte, man darf auch nicht alles so komplett ernst nehmen. Ja? Und wir freuen uns einfach, dass wir die 9 Punkte jetzt geholt haben. Und mehr halt auch nicht, oder?
Ja, vor allen Dingen halt auch jetzt so das Zitat vom Fee von vor 2 Wochen war es, wie wir kurzfristig Erster waren, wo er gesagt hat, jetzt will ich aber auch deutscher Meister werden. Das Zitat wurde vor einer Woche noch als, ist der Fee so witzig? Und jetzt wird es halt auch wieder rangezogen mit, guck dir mal die Frankfurter an, der Höhenflug ist da. Also ich glaube, hier ist jeder mit beiden Beinen auf dem Boden. Kein Mensch glaubt an die deutsche Meisterschaft. Kein Mensch rechnet jetzt ernsthaft mit einem Europapokalplatz oder Champions League. Davon sind wir einfach weit genug entfernt. Die Saison ist noch ultra lang, aber ich habe auch keinen Bock mehr jetzt von irgendwelchen Bubble Cups Feiern verbieten zu lassen, weil der Moment ist einfach so geil und den möchte ich als Eintracht-Fan in ganzen Zügen genießen. Wer weiß, wann es mal wieder so ist.
Genau. Ich meine, gerade mit dem geilen Saisonstart, da muss man auch mal das alles ein bisschen genießen. Ich gucke mir jeden Tag die Tabelle an. Hier, wenn ich aufstehe, gucke ich mir jeden Tag die Tabelle an. Wohlwissend, dass ich die nächsten paar Tage erstmal nichts ändern kann. Aber dieser 2. Tabellenplatz, der gefällt mir da schon gut. Ja. Und es ist auch die 1. Liga, es ist nicht die 2. Liga, sondern 2. Tabellenplatz in der 1. Liga. So gefällt mir das. Und das lasse ich mir jetzt auch nicht nehmen. dass es jetzt sich im Laufe der Zeit wieder verschwimmen lässt, dann ist ja ganz klar. Ja, es kommen auch wieder Niederlagen, wer weiß, auch schon gegen Nürnberg kommen wir auch gleich zu, das wird auch ein schwieriges Spiel. Aber dass wir jetzt mal die 9 Punkte auf unserem Konto haben, ist eine feine Angelegenheit. Und für uns in der ganzen Mannschaft, beziehungsweise im ganzen Team oder die ganzen Fans, die sind auch darauf bedacht, möglichst schnell einfach die 40 Punkte erstmal zu haben, damit uns da nichts mehr passieren kann.
Genau. Und wenn wir die haben, dann können wir über die nächsten 3 Punkte reden und über die nächsten 3. Und ganz im Ernst, wenn es am Ende der Saison dazu reichen sollte, mehr zu sein als ein guter 10. Platz, dann nehme ich doch alles mit Kusshand an. Aber ich rechne nicht damit.
Richtig.
Ich meine, natürlich wäre ich jetzt nach dem Start enttäuscht, wenn wir die Saison als 15. abschließen. Weil ich sehe genug Mannschaften, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, die viel schlechter sind wie wir. Und wenn wir als 15. zwar die Klasse halten, wäre ich schon ein bisschen enttäuscht. Ja. Aber ich rechne auch nicht damit, dass wir 7. werden.
Aber Alex, du hast gerade einen richtig guten Punkt angesprochen. Ganz ehrlich, sind ja auch momentan viele Truppen auch hinter uns oder viele Mannschaften, Truppen hört sich irgendwie so militärisch an, viele Mannschaften hinter uns, das wird auch auf Dauer nicht so bleiben. Ich sag mal so, ich habe zu meinen Kumpels nach dem Spiel gesagt, ich bin froh, dass wir jetzt gegen den HSV gespielt haben. In 4 Wochen, wenn die Leistung von der 2. Halbzeit einigermaßen konservieren können für die nächsten Spiele, dann sind die zwangsläufig auf einer anderen Position. Die müssen nur weiterspielen. Man hat schon gemerkt, dass trotz der Tatsache, dass es eine relativ zusammengewürfelte Truppe ist, da stimmt's mittlerweile, glaube ich, schon, wenn sie jetzt nicht mehr die ersten 20 Minuten verschlafen. Das wird immer schwieriger, gegen den HSV zu spielen. Und dann kommt die auch in so einen Flow und dann läuft's auch wieder. Der HSV wird auch nicht unbedingt was mit dem Abstieg zu tun haben. Die werden am Endeffekt auch im Platz 10, 11 oder 8. Ja, zwischen 8 und 12 werden die irgendwie rumkrebsen, ja.
Aber, bin ich mir noch gar nicht sicher.
Aber ich glaube nicht, ich glaube irgendwie nicht, dass die absteigen. Also wenn sie das wirklich halten, was sie jetzt in der 2. Halbzeit gezeigt haben. Aber da kommt natürlich noch viel. Aber wir können halt jetzt auch froh sein, dass wir jetzt schon 9 Punkte geholt haben, mit denen wir halt nicht gerechnet haben.
Ja. Natürlich, gebe ich dir vollkommen recht.
Also der HSV ist für mich nach wie vor eine Trümmertruppe. Mal schauen, wie lange das positive Element Van der Vaart anhält, weil du hast schon gemerkt, dass er der spielbestimmende Mann beim HSV war und dass er auch das Spiel versucht hat anzuheizen und zu treiben. Du merkst, dass sie sich im defensiven Mittelfeld verstärkt haben. Ja, aber da ist Jiříček jetzt auch erstmal gesperrt wegen der roten Karte. Das heißt, da haben sie schon die nächste Baustelle fürs nächste Spiel. Und ganz im Ernst, alles, was da drumherum war, hatte auch viel Statistenaufgaben gehabt.
Ja. Ich muss sagen, wer mir richtig gut gefallen hat, eigentlich beim HSV sind eigentlich die beiden Asiaten. Also der Lahm, Lahm ist ein guter Mann. Wenn der endlich mal ein bisschen Stabilität reinbekommt, ne, ich meine, das ist ja kein wirklicher Asiate, das ist ein Deutsch-Chineser, ich will das nochmal sagen, aber der hat mir richtig gut gefallen, auch der Son, der ja auch das Tor gemacht hat. Das sind Spieler, wenn du die richtig anleitest, können dir die Saison wirklich helfen. Aber du musst halt sehen, dass du brauchst wahrscheinlich auch einen klaren Leader. Und vielleicht kann Van der Vaart genau das sein, was anscheinend ein Fink nicht ist. Ja?
Ja, aber abwarten, ich halte einen Van der Vaart halt auch für eine kleine Diva. Der kann jetzt der Leader sein für die nächsten 2-3 Spiele. Werden die nächsten 2-3 Spiele aber auch verloren, bin ich mir nicht sicher, ob er immer noch derjenige ist, der mit einem Grinsen vorne rangeht. Müssen wir mal abwarten. Also ja. Ich glaube nicht, dass der HSV nur durch die 3 Einkäufe, die er da gemacht hat, vom Abstiegskandidat Nummer 1 auf einmal auf die Plätze 10 bis 8 rutscht. Also da ist er bei mir noch nicht angekommen. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr sehen. Aber trotzdem gibt es nach wie vor noch genügend Truppen, die hinter uns momentan stehen und hoffentlich auch am Ende der Saison hinter uns stehen.
Ja, ich glaube, die nächsten 2-3 Spiele werden es zeigen, sowohl bei uns als auch beim HSV. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn die nächsten 2-3 Spiele nicht gewonnen werden, dann kommt auf Van der Vaart ein ganz anderer Druck und dann wird er auch da ein bisschen rumzicken und dann werden wir auch einen Fink an der Stelle nicht mehr allzu lange sehen.
Ja.
Wenn es schlecht läuft und wenn sie idiotisch sind und Kurzschlussreaktionen provozieren, dann wird das so passieren und dann landet der HSV aber auch unten. Weil das ist auch so eine Sache, jetzt schlagartig ein Trainer, es gibt momentan kaum gute Trainer zu entlassen, das bringt auch nichts. Aber gut, das ist nicht unser Business, wir konzentrieren uns auf die Eintracht, wir sind froh, dass wir diese Probleme momentan nicht haben und schauen
jetzt,
einfach mal,
wie es läuft. Jetzt wollte ich gerade noch was anbringen, die können bald einen Bubble von Hoffenheim haben.
Bubble braucht auch kein Mensch, ey. Bubble, der ist ein komischer Vogel. Aber gut, da sollen sie, wenn sie so die Trainer untereinander tauschen, das ist mir auch lieb.
Ja, alles ein Dummgebubble hier.
War der Skibbe schon in Hoffenheim?
Nee, noch nicht.
Ja, dann Skibbe nach Hoffenheim, Bubble nach Hamburg, sind die Absteiger klar.
Hervorragend.
Weiter Text.
Wer war denn für euch bei uns der beste Mann am Platz, auf dem Platz am Wochenende? Also ich bin ja nach wie vor für Trapp.
Ja.
Bei mir gibt es da gar keine Diskussion. Ja, ich habe ja ihn vorhin schon gehypt. Also Trapp war für mich der spielbestimmende Mann, beziehungsweise der Mann des Spiels, nicht der Spiel bestimmt, aber der Mann des Spiels allein durch seine 300-prozentigen, die er gehalten hat. Weißt du, das waren auch so Momente, die habe ich auch in den letzten zwei Saisons und auch in der letzten eigentlich vermisst. Da hat Nikolov eine gute Partie gemacht, hat auch immer solide eine Saison gespielt, aber hat keinen 100-prozentigen rausgeholt. Und da
du immer mit deiner Nikolov-Rumschalterei.
Nein, ist einfach so. Keiner hätte gemosert, wenn die Dinger, die 300-400-prozentigen, hätte Trapp die nicht gehalten. Aber genau das wäre Nikolov gewesen. Der hätte die Dinger zur Hälfte zumindest nicht gehalten. Und das ist der Unterschied. Trapp ist halt ein anderer Torwart. Das
ist jetzt aber sehr spekulativ, was du da sagst.
Nein,
das
ist einfach so.
Also ich habe letzte Saison keine 100-prozentige vom Nikolov gehalten gesehen. Da müsste ich mich jetzt 5 Stunden hinsetzen und Videomaterial der letzten Saison sichten, um alle Spiele mir nochmal anzugucken, um das wirklich bestätigen zu können. Dass der Nikolov die nicht gehalten hätte...
Nein, okay, das hätte, wenn dann aber, hätte Fahrradkette, ist klar, aber hundertprozentig, sag mir eine hundertprozentige, die der Nikolov...
Genau, weißt du, dass ich keine Zeit habe, um mir die ganze Scheiße nochmal anzusehen.
Weil ich genau weiß, dass Nikolov eine solide Saison gespielt hat in der zweiten Liga, aber kein herausragendes Spiel gemacht hat. Und so ist es.
Also wenn du noch ein bisschen rummachst, ne, dann nehme ich mir die Zeit und ich finde eine.
Ich will das. Ich will, dass du das tust. Ja? Also, aber glaub mir, wir brauchen noch nicht drüber zu reden. Nikolov ist für mich die beste Nummer 2, die es gibt in der Liga. Aber ich bin froh, dass Trapp unsere Nummer 1 ist. Und ansonsten hat noch für mich ein gutes Spiel eigentlich der Rode gemacht, der insgesamt aber im Spiel ein bisschen schwierig gewirkt hat, aber gerade in den entscheidenden Situationen dann doch wieder ganz gut war. Und außerdem will ich auch mal sagen, dass für mich Schwegler einen richtig geilen Ball momentan spielt und Aigner sowieso.
Ja.
So, es ist nicht die eine herausragende Person, sondern bei mir waren es 4.
Ja.
Inui?
Ja, Inui hat auch gut gespielt. Es ist halt sowieso, du kannst das ganze Offensivkonstrukt bei der Eintracht eigentlich relativ lobend hervorheben, weil es eigentlich offensiv nach vorne ganz gut geklappt hat. Ja. Ich würde halt sagen.
Klammer auf, bis auf Meier, Klammer zu.
Ach, selbst Meier hat ja auch einen entscheidenden Pass zum 3:1 gegeben und das hat er auch gut gemacht. Und hat auch in der ersten Halbzeit mir ganz gut gefallen. Aber das ist halt wieder der typische Meier. Wenn du das Tor nicht 1000-prozentig brauchst, machst es halt nicht. Mach das halt nicht. Weißt du, der macht dann halt immer die Tore, die irgendwie aus dem Nichts kommen.
Ich möchte meine Klammer um Ocean erweitern. Also
ja,
außer Meier, Ocean, Klammer zu.
Wobei man halt sagen muss, dass Ocean richtig viel nach hinten mitarbeitet.
Also ist genau das gleiche wie mit Meier. Die zwei laufen viel, aber Ocean ist für mich im Moment noch, also da erwarte ich mir von unserem einzigen Stürmer, den wir haben, irgendwie mehr.
Ja. Ich auch, aber...
Also da muss langsam mal was kommen. Ich hoffe mal, dass ihm das Tor vielleicht irgendwie gut getan hat, aber ich habe nicht gesehen, dass nach dem Tor irgendwas besser gelaufen ist. Also ich bin vorsichtig in meiner Kritik, aber ich würde jetzt gerne mal Ocean in Aktion sehen.
Ja, also wir müssen, ja, da ist noch ein mahnendes Auge auf ihn gerichtet, da hast du vollkommen recht. Wie seht ihr das mit dem Oczipka? Ich habe jetzt hier gerade eine Twitter-Frage reinbekommen. Hier wird gefragt, wie es aussieht, ob Oczipka nicht mal einer wäre für die linke Verteidigerseite in der Nationalmannschaft.
In der Nationalmannschaft, ja, Kirche im Dorf lassen. Also ich habe es jetzt hier die Woche, keine Ahnung, 3 oder 4 Mal gelesen.
Ja.
Der wird mit Sicherheit am 16. Oktober nicht in der Nationalmannschaft spielen. Der soll noch 5, 6 gute Spiele machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er eine Alternative ist. Weil, also wie kann man denn einen Bartstuber auf links spielen lassen? Was ist denn das für eine Überlegung?
Spielen lassen. Ein Bartstuber überhaupt spielen lassen, der gehört normalerweise irgendwo mit in die zweite Liga oder so. Der könnte normalerweise.
Genau, und dann lässt er endlich einen Mertesacker wieder spielen. Und was macht er, anstatt einen Bartstuber auf die Bank zu setzen, aus dem Kader zu werfen oder sonst irgendwas zu machen, lässt ihn auf links spielen? Ach, haben wir denn keine Verteidiger in Deutschland? Natürlich haben wir sie. Und da Eintrachtbrille auf. Oczipka ist da natürlich erste Wahl, aber der hat auch ein bisschen Konkurrenz auf der Position. Es ist immer noch eine Option, auch einen Lahm auf die linke Seite zu stellen, weil der spielt da auch nicht schlecht. Rechte Verteidiger haben wir auch den einen oder anderen. Schmelzer ist auch noch da, ist auch eine Option. Aber ja, man könnte Otschipka perspektivisch mal einladen, aber nach 3 guten Spielen, nachdem er die letzten 2 Jahre den Durchbruch nicht geschafft hat, ist die Euphorie meiner Meinung nach ein bisschen zu früh.
Ja, ich sehe es ja grundsätzlich ähnlich, weil Otschipka, ja, wie gesagt, erst 3 Spiele gemacht. Das war ja auch grundsätzlich ziemlich gut. Ja, die ersten paar Spiele war ich sehr überzeugt. Auch am Sonntag das Spiel war wieder gut. Du siehst aber halt, wie schwierig die Umgewöhnung ist zwischen Bundesliga und Nationalmannschaft. Ein Schmelzer, der eine wunderbare, eigentlich mehr oder weniger 2 wunderbare, das erste Jahr war noch ein bisschen besser, Dortmund gespielt hat, schafft den Durchbruch in der Nationalmannschaft bei uns nicht. Und gegen potenziell mittelmäßige Gegner. Also ich meine, nichts gegen Österreich, aber Österreich kann man ja theoretisch auch mal ein paar gute Spiele machen oder davor. Das ist alles noch nicht so gut, wie man es sich irgendwo erwartet. Ja? Und da siehst du halt, wie schwierig das ist, dann auch wirklich den Durchbruch in der Nationalmannschaft zu schaffen. Deswegen, wenn Otschipka eine super Hinserie spielt, und ganz ehrlich, gerade weil Löw sowieso jeden einlädt, der nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Ja, ich meine, ganz ehrlich, es haben schon ganz andere Zigeuner in der Nationalmannschaft gespielt. Ja, wenn ich an diesen komischen Weiß oder der Marvin Kompair, der hat zwar einen super tollen Vornamen, aber mehr kann er nicht. Ja?
Andreas Beck.
Ja, noch einer von der Reihe.
Und diese Hoffenheimer Posse, diese ganzen Vögel, haben alle schon Länderspiele. Klar, hat es dann...
Liegt aber auch an der Mannschaftsleistung. Also ich sag mal, wenn die Eintracht als Team sich oben ein bisschen halten kann, und mit oben meine ich nicht den 2. Platz, sondern einfach, ich sag mal, im oberen Tabellendrittel, dann wird auch früher oder später irgendjemand seine Chance bekommen. Fällt die Mannschaft aber ins mittlere Drittel, also krebsen wir irgendwo zwischen 8 und 14 oder so rum, sind auch die Chancen für einen Otschipka auf eine Einladung in die Nationalmannschaft dahin.
Ja.
Also wir müssen als Mannschaft oben stehen bleiben und er muss noch ein paar gute Spiele machen. Ansonsten macht das Ganze keinen Sinn und dann verheizt du ihn auch nur. Also lieber bei uns erstmal gut spielen und dann treten wir in 2 Jahren, 3 Jahren den Beweis an, dass wenn einer von der Eintracht in der Nationalmannschaft ist, wir auch Weltmeister werden können.
Aber im Umkehrschluss ist es auch eine schöne Einzelmotivation für jeden einzelnen Spieler, dass momentan was möglich ist und dass es auch individuell die Chance besteht, für jeden noch weiter nach oben zu kommen. Und das ist auch ein ganz schöner Nebeneffekt, der uns vielleicht auch ganz gut in die Karten spielt. Dass wir, wie wir schon am Anfang des Saisons auch gesagt haben, wenig Spieler haben die Satzel, sondern viele, die noch mehr erreichen wollen. Und das kann uns im Laufe der Saison auch von großem Vorteil sein. Ne?
Ja.
Ja.
Super. Apropos, wir hatten ja jetzt die ganze Zeit von Trapp. Trapp ist ja dann auch am Samstag im Sportstudio.
Nein!
Alter!
Beim ZDF?
Beim ZDF. In
Mainz?
Beim Mainzer Feindsender.
Gibt's ja gar nicht.
Mit Timo Hildebrand. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber die Chancen steigen, dass ich mir dieses Spektakel mal anschauen werde.
Irgendwie komisch, oder? Wenn mal jemand von der Eintracht eingeladen wird, sind es die Torhüter. Der letzte, der, glaube ich, von uns da war der Opa Nikolov.
Ja.
Naja, dann tritt er ja in große Fußstapfen, wenn nicht der Alex so.
Oha, oha, oha.
In der näheren Zukunft liegen noch andere Spiele. Oder Spiele.
Viele.
Viele, Spiele. Ja.
Ja, jetzt erstmal Nürnberg, ne? Und wo wir gerade eben schon über die asiatische Machtvorantreibung in der Bundesliga gesprochen haben, das erwartet uns in Nürnberg auch.
Alter Falter. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Kiyotake sich so in den Vordergrund spielt, wie er es jetzt getan hat. Also nicht nur wegen seinem Tor gegen Gladbach, ja, aber sondern auch für den Leistungen auch in den letzten Spielen. Wir treten gegen Nürnberg an, die immerhin 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen geholt haben. Und auch, die haben ganz ehrlich, die haben ein richtig knackiges Programm gehabt. Ne?
Ja.
Die haben jetzt auswärts 3 Punkte gegen Gladbach geholt. Ein, mach das mal. Die haben zu Hause 1 Punkt gegen Dortmund geholt. Das ist richtig eine ordentliche Aktion. Und wer war das? Ich weiß nicht. Der erste war, wisst ihr das, auch auswärts gegen HSV. Die haben auswärts in Hamburg gewonnen.
Was ja jetzt nicht so die Leistung war.
Wollte ich auch gerade sagen. Also gegen den HSV zu gewinnen ist ja jetzt nicht so schwer.
Gegen HSV gewinnen sogar wir.
Ja, aber trotzdem, auch nochmal eine andere Geschichte. Ich sehr lobenswert, die sind super in die Liga gestartet. Das ist ja ein Spiel am Freitag.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Nürnberg jetzt der schwerste Gegner wird, den wir hatten. Hätte ich im Vorhinein nicht so erwartet. Also ich glaube auch, dass Leverkusen eigentlich auf dem Papier stärker ist. Aber ich erwarte einfach von Nürnberg die stärkere Leistung im Vergleich zu allen 3 Vereinen, die wir bis jetzt hatten. Ich sag mal, auf dem Papier sieht es alles anders aus. Aber sowohl Leverkusen als auch Hoffenheim als auch der HSV haben nicht das gebracht, was auf dem Papier steht. Und das wird bei Nürnberg definitiv was anderes sein. Und das ist für mich ein Spiel auf absoluter Augenhöhe. Auch eine Mannschaft, die viele junge, neue Charaktere mit drin hat. Auch eine Mannschaft, die ihr Heil eher in der Offensive sucht. Auch eine Mannschaft, die super in die Saison gestartet ist. Ich glaube, da sind im Moment einfach viele Parallelen. Und dazu kommt, dass die Eintracht in Nürnberg nun mal nie was holt.
Ja, also in der letzten Zeit, ich weiß nicht, vielleicht ist ja sogar insgesamt die Bilanz gar nicht so negativ für uns, aber gerade in den letzten Jahren, oh, wenn ich mir überlege, ich glaube, da haben wir mal 1-0 geführt, haben 5-1-9 auf den Sack bekommen. Es sah immer schlecht aus. Es sah in den letzten Jahren immer kacke aus. Und da habe ich schon ein bisschen, Bammel habe ich nicht, aber ich habe den nötigen
Respekt.
Ja. Genau, also ich sag mal, in Nürnberg einen Punkt holen, und ich bin 100% zufrieden.
Auf jeden Fall.
Holen wir in Nürnberg 3 Punkte, ja, lasse ich es krachen am Freitag.
Ja, aber ich bin schon mit einem Punkt vollkommen zufrieden. Sind ja sowieso Frankfurter Freitag, ist es ja, ne? Weil der FSV spielt ja zu Hause gegen St. Pauli. Sollten wir auch mal lobenswert hier irgendwie erwähnen. Und das ist ein Frankfurter Freitag. Wenn es 2 Siege gibt für die Frankfurter Mannschaften, dann steht Frankfurt dann sowieso Samstag, Freitagnacht nicht mehr. Ja, aber ansonsten, also ich wäre mit einem Punkt auch schon riesig zufrieden, weil wie gesagt, die Mannschaft ist stark, Nürnberg ist richtig gut drauf. Selbst so Leute, ganz ehrlich, wer hätte denn damit gerechnet, dass ein Balic nochmal einen zweiten Frühling bekommt? Ja, das sind alle Spiele. Balic sichert Kiyotake richtig gut ab hinten. Ja, das ist natürlich eine feine Angelegenheit, bei denen stimmt's. Oder den Timmy Simmons, den sie geholt haben, den Belgier.
Der richtig gutes Spiel gemacht gegen Gladbach.
Richtig gut. Und Raphael Schäfer, der teilweise schon totgesagt war, als er bei Stuttgart gespielt hat und, glaube ich, keinen Fuß vor den anderen bekommen hat. Und dann haben wir ein Spiel gegen einen ehemaligen Spieler von uns, Timothy Chandler, von dem auch keiner erwartet hätte, dass er so durchstartet, wie er die letzten 2 Jahre durchgestartet ist.
Ja, absolut richtig. Also wie gesagt, Nürnberg wird echt eine schwere Kiste. Ja. Und mit einem Punkt bin ich super zufrieden. Zumal Dienstag drauf der BVB kommt, was auch keine leichte Nuss wird. Dann holen wir einen Punkt gegen Nürnberg, können wir ganz entspannt in das Spiel gegen Dortmund gehen, weil dann haben wir absolut nichts zu verlieren. Verlieren wir gegen Nürnberg, ist der Druck gegen Dortmund schon ein bisschen höher, um nicht gleich 2 Spiele in Folge zu verlieren und damit den guten Saisonstart schon wieder so ein bisschen zu relativieren.
Ja, aber selbst wenn, aber ich meine, ich will das nicht jetzt, ist klar, aber selbst wenn nach 5 Spielen 9 Punkte wären auch noch okay, aber du hast schon recht, wir sollten jetzt so einen Punkt gegen Nürnberg, das wäre dann auf jeden Fall eine feine Angelegenheit und dann schauen wir mal, wie es gegen BVB läuft. Aber selbst da, gegen BVB haben wir lustigerweise in den letzten Jahren immer ganz gut ausgesehen. Ja, auch trotz der Tatsache, dass die Meister geworden sind. Ne? Ich meine, es hat uns nichts gebracht, dass wir, glaube ich, mindestens einmal gegen BVB gewonnen haben und dann trotzdem abgestiegen sind. Ja. Das muss ich nicht wiederholen, wenn so Unentschieden reißen, dann sind Unentschieden auch okay. Aber wir sollen uns auf jeden Fall teuer verkaufen. Ja? Weil der Saisonstart war jetzt so gut und die Jungs haben auch genug Selbstvertrauen. Und da geht schon was.
Ja. Ja, und ich hoffe auch, keiner der Jungs hat so eine Einstellung, wie ich sie gerade an den Tag lege, mit, naja, gegen Nürnberg einen Punkt holen, gegen BVB kann man verlieren. Also falls einer der Mannschaft zuhört, drauf geschissen, man kann weder gegen Nürnberg verlieren, noch gegen BVB.
Du forderst 2 Siege, Punkt, aus Ende.
So sieht's aus.
Alex, ja, also, nee, das ist ja die Wunschvorstellung. Und ich denke, der Armin Fee hat momentan das richtige Händchen, die Jungs auch dementsprechend zu motivieren, dass da das Maximum rausgeholt wird, zumindest dass der Wille da ist. Weil du musst einfach weiter offensiv spielen. Wenn du mal einen auf den Sack bekommst, trotz der Tatsache, dass du offensiv gut spielst, dann passiert das halt. Aber es ist ein schönes Spiel, was wir dann sehen. Ja? Momentan haben wir auch ein bisschen das Punktepolster, damit wir uns erlauben können, auch immer schön offensiv zu spielen. Und selbst wenn wir mal verlieren, dann ist es auch nicht so wild. Aber halt, weißt du, die hinten reinstellen. Du hast gesehen, unsere Abwehr ist viel zu anfällig, damit wir uns nur hinten reinstellen können. Das funktioniert nicht. Weil Gegentore kriegen wir immer. Deswegen müssen wir offensiv gut genug spielen, damit wir immer ein Tor mehr schießen als der Gegner.
Macht ja auch allen Beteiligten mehr Spaß. Also was du in Interviews aus der Mannschaft hörst, lobt jeder die Spielphilosophie, die der Fee reingebracht hat. Uns als Zuschauern macht Spaß. Leute, die ohne Eintrachtbrille durchs Leben laufen, falls es so jemanden geben sollte, loben.
Loben?
Auf allen Ebenen. Und dann verliere ich auch gerne mal, habe aber trotzdem ein gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen.
Richtig. Und trotz der Tatsache, Tatsache, dass wir alle sehr, sehr ungern verlieren. Ne?
Genau.
Ja, verlieren macht keinen Spaß, aber gehört halt auch zum Geschäft dazu.
Richtig. Gut, ja.
Ja, wird eine harte Woche oder sagen wir mal zumindest harte Tage jetzt um das Wochenende rum.
Ja. Da ist auch dann Schwegler nochmal ein bisschen gefordert. Ich wollte nochmal kurz auf Schwegler eingehen. Es war ja auch Länderspielpause, aber der hat irgendwie hat keinen Bezug mehr zur Schweizer Nationalmannschaft, wird komischerweise nicht eingeladen. Ne? Da hat ja auch Fee jetzt gesagt, also dass der Pirmi nicht eingeladen wird, das zeigt, dass die Schweiz anscheinend eine sehr, sehr gute Mannschaft haben müssen. Ja? Mhm. Muss ich auch sagen. Ich meine, natürlich waren zu dem Zeitpunkt der Aussage erst 2 Spieltage gespielt, aber dass ein Schwegler noch nicht mehr irgendwie mit reinkommt in den Kreis, er muss ja nicht sofort spielen, wundert mich schon ein bisschen für die Schweizer, die auch in der Qualifikation gar nicht mehr so viel reißen.
Also er hat ja seinen Durchbruch in der Nationalmannschaft in der Schweiz, auch wenn es in Anführungszeichen nur die Schweiz ist, noch nie geschafft. Er war zwar immer mal dabei, hat aber nie einen Stammplatz gehabt. Also kam mal zu Kurzeinsätzen, aber viel mehr ist da ja noch nicht gelaufen. Er ist völlig aus dem Fokus rausgeflogen, seit wir in der zweiten Liga spielen. Und er spielt jetzt die ersten 2 Spieltage in der ersten mit richtig guter Leistung. Also ich glaube, das ist einfach nur noch eine Frage von Wochen, bis ein Schwegler wieder eingeladen wird. Das ist ja für mich eigentlich glasklar und da soll er jetzt nicht beleidigt sein und auch nicht die Flinte ins Korn werfen. Also ich bin davon überzeugt, wenn es jetzt in die nächste Länderspielpause geht, dass er dann ja zumindest mal wieder eingeladen wird. Ob er direkt schon spielt, bin ich mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, das ist tatsächlich nur eine Frage von Zeit.
Ja, hast du ein Interview mitbekommen? Weil da ging es ja auch da. Und da hat ja auch Schwegler eigentlich schon gemeint, naja, er hat auch nichts mehr, also mehr oder weniger nichts mehr von Hitzfeld gehört und anscheinend planen sie nicht mehr mit ihm. Also es klang schon auch relativ enttäuscht. Also da gibt es auch anscheinend keinen regen Kontakt. Gut, können wir auch nicht alle nicht beurteilen, aber ich denke halt, Schwegler ist allein von seinen technischen Fähigkeiten schon ein Spieler, der jeder Mannschaft grundsätzlich gut tut. Natürlich hat die Schweiz, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, die sind jetzt auf Platz 1, aber die haben auch eine Kindergartentruppe. Ja, ist ja, also Kindergartengruppe hier, wenn ich mir das angucke. Island, Albanien, gut, Norwegen ist nicht so schlecht. Jan Arge Förder, wenn du zuhörst, natürlich Norwegen total starker Gegner. Ja. Zypern und Slowenien, also das sind alles Mannschaften, die kannst du ja alle schlagen, aber allein für einen Schwegler würde es mich halt freuen, wenn er so einen Spieler mit seinen Fähigkeiten einmal wieder eine Länderspielabstellung bekommt, aber gut, das ist dann, hoffen wir, wie wir halt immer hoffen, dass unsere Spieler auch international tätig werden, aber das kann man ja nicht bestimmen. Ne?
Ja.
Nein, wenn wir das könnten, dann würde das ganze Thema irgendwie völlig anders aussehen.
Ja.
Dann würde ein Bartstuber auf jeden Fall schon mal nicht spielen.
Nein.
Vollkommen vergessen.
Ja. Keiner Liga dieser Welt. So, wenn ich mal so auf die schlaue Liste gucke, dann wolltest du lieber, Alex, noch was zu dem Thema Plakate sagen, über die du dich in letzter Zeit so ein bisschen aufregen kannst.
Ich dachte, wir tippen erst. Wir tippen zum Schluss.
Ja.
René, fang mal an.
Ich glaube, die Entscheidung vom René war gerade, wir tippen zum Schluss.
Ach so, okay.
Ja, im Prinzip gibt es ein Plakat, über das ich mich richtig aufgeregt habe. Nämlich ein Spruchband, was, wenn ich mich nicht recht täusche, dann war das Beginn der zweiten Halbzeit, direkt hinterm Tor hochgehalten wurde, stand irgendwie drauf, dreht er jetzt völlig durch in Bezug auf die Nachforschungen, die der DFB momentan anstellt in Richtung Düsseldorf, wo das Plakat Fick dich DFB hochgehalten wurde. Und was schreiben unsere Vollsposten dahin? Fick dich DFB. Wunderbar. Der DFG gibt gerade eine Meldung raus, dass er Strafen verhängen wird. Und was machen wir? Wir haben nichts Besseres zu tun, als genau so eine Kacke hochzuhalten, damit wir auch nochmal 10.000 Euro in den Topf werfen dürfen. Also könnte ich mich krass drüber aufregen. Und ich glaube, der Horst, der das Ding gemalt hat und dafür verantwortlich war, dass es von allen möglichen anderen Horsten hochgehalten wurde, sollten die 10.000 Euro aus denen ihrer Tasche fließen, hätte kein Mensch das gemacht, aber es ist ja nicht euer Geld, deswegen kann man mal schön Fick dich DFB hochhalten, wenn man gerade erfahren hat, dass es jetzt Geld kostet. Also da kann man ja von halten, was man will von dieser Entscheidung, aber so dumm kann man doch nicht sein.
Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Fakt ist, dass das DFB überhaupt diese Strafen fängt, finde ich schon sowieso eine Frechheit, weil es eigentlich auch ein Eingriff in gewisser Weise, da haben wir uns ja letzte Woche schon drüber gehalten, für mich ist es ein Eingriff in die Meinungsfreiheit, wenn du fick dich DFB sagst, du bist und der Verein wird dafür bestraft und nicht mal du, sondern der Verein, der eigentlich auch gar nichts dafür kann. Ja. Finde ich grundsätzlich schwachsinnig, finde es aber auch schwachsinnig, sowas dann zu provozieren. Ja, das ist dann auch eigentlich da schadest du eigentlich auch zwangsläufig schon wieder deinem Verein.
Und nur dem, ne? Also
genau, look.
Das hat ja überhaupt kein. Natürlich kann ich ein Plakat hochschalten, wo drauf steht, dreht ihr jetzt völlig durch. Hätte man ja auch irgendwas Ironisches hinschreiben können wie Danke DFB. Oder meinetwegen irgendwas wie deine Mutti oder irgendwas.
Ja.
Aber doch nicht gleich dasselbe. Hier, wir wollen auch zahlen. Hier bitte.
Ja, das ist ein bisschen, man hätte es ein bisschen subtiler machen können. Wenn du jetzt schon bei Plakaten bist, kann ich es mir nicht nehmen lassen, noch mal kurz ein kritisches Wort darüber zu verlieren, dass man letzten Sonntag ja doch relativ präsent Plakate von der Adlerfront und dem Presswerk gesehen hat. Beides Gruppierungen, die, sag ich mal, in der Szene einen zweifelhaften Ruf genießen, allein aufgrund ihrer politischen Ausrichtung, wenn man das mal so sagen darf, finde ich bedenklich. Es wurde ja anscheinend jetzt auch geäußert, dass es nur deswegen war oder hauptsächlich deswegen, weil ein Kamerad irgendwie von denen gestorben ist, der tief in der Fanszene verwurzelt war und für den auch das große Plakat dann war, beziehungsweise eigentlich ja, wo der auch da abgebildet wurde. Insgesamt sollte man damit recht vorsichtig sein. Man hat ja schon viele Entwicklungen jetzt in der letzten Zeit beim deutschen Fußball gesehen, die eher in die rechte Tendenz schon wieder gehen. Es war auch ein großes Thema beim BVB. Da muss man als Eintracht auch die Augen offen halten, dass das nicht wiederkommt. Ich glaube, zumindest Adlerfront war eigentlich auch weitestgehend mal, ja, ein bisschen zumindest von offizieller Seite nicht mehr, die Plakate waren nicht mehr da. Die Alex sagt immer, dass auf jeden Fall die Leute, die immer noch da sind, die sitzen direkt vor dir, hast du letztens gesagt.
Ja, genau. Und falls ihr es wissen wollt, ich sitze Block 41N.
Ja, Alex hat damit auch...
Und Fotos sind auf unserer Webseite veröffentlicht. Also wenn irgendjemand ein Problem damit hat... Danke, Marvin. ja, nee, was soll ich sagen? Also ist tatsächlich so, in den Reihen unter mir sitzen eine große Gruppe, denen du ihre A, geistige Gesinnung und B, ja, auch Herkunft, sprich Adlerfront, an den Kleidung erkennen kannst. Also da sitzen halt hier die Thorsteiner-Jungs zusammen mit irgendwelchen Althools, ja, ist halt ein, ja, also sie sind nicht großartig auffällig, sind nette Jungs, mit denen einfach nur so im Stadion sitzt, aber du siehst halt auch, was so der geistige Hintergrund ist.
Das gibt's immer, das gibt's in jedem Fußballspiel, das muss man auch nicht, vielleicht auch nicht überdramatisieren, aber man darf es nicht vernachlässigen, weil wenn du wegschaust, ist der erste Punkt, dass du solche Tendenzen ausufern lässt. Und da, deswegen
hey, Du siehst das ja mal auch anhand der Größe des Auftritts, ne? Also es war ja wirklich von keinem anderen Fanclub oder sonst was irgendwas in der Kurve gehangen. Also auch bei unserem Platz hängen normalerweise immer vom Fanclub, der so um uns rum sitzt, das Spruchband mit dem Namen da. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, wurden die EFCs auch gebeten, nichts aufzuhängen, weil alles schwarz gehalten werden sollte. Genau, und das Einzige, was du wirklich gesehen hattest, und es waren die einzigen, die was hatten, war Pressberg und die Adlerfront. Und das war halt eine massive Präsenz, die da als Plattform für die gegeben wurde. Egal, ich kann das verstehen, wenn einer der Kameraden gestorben ist, aber damit, das ist eigentlich auch so ein Signal, wo du siehst, wie tief die zwei eigentlich doch, ich nenne es jetzt mal so, toten Gruppierungen noch in der Fanszene verwurzelt sind. Ich sag mal, wenn EFC Schnuddelbuddel und EFC Hintertupfingen einen Kameraden verloren hätten, die hätten es niemals geschafft, mit Hilfe der gesamten Ultras so eine Präsenz dahin zu bringen.
Genau, das sollte einfach
komplett untergegangen, und das ist einfach auch ein Signal, wie lebendig so totgesagte Gruppierungen doch noch sind, wie präsent die im Stadion noch sind, und wie schnell so ein Thema Einzug halten kann.
Ja, genau. Und da muss man sich schon Gedanken machen, weil das war jetzt schon ein bisschen Wie gesagt, es hat ja seine speziellen Ausuferungen aufgrund der Tatsache gehabt, dass der da tief in der Gruppe verwurzelt war. Aber wie du richtig gesagt hast, wenn jetzt irgendwie einer von den Kinzig-Adlern oder so, keine Ahnung, wäre da einer gestorben, da wäre das nicht so großartig gewesen. Ne? Man sieht schon, dass da noch eine gewisse Macht da ist. Aber ich meine, die Eintracht ist ja, oder Teile der Eintracht-Fans sind schon für ihre linke, sage ich mal, eher linke Gesinnung bekannt. Aber man sieht, es gibt auch die andere Seite. Da muss man halt irgendwie schon mit klarem Auge sehen und muss auch aufpassen, dass da halt nichts weiter passiert.
Genau. Mein Name ist Alex, mein Foto ist bekannt und auch mein Platz jetzt öffentlich.
Ja, das ist ja jetzt auch kein Problem, aber es geht...
Du musst ja auch nicht da oben sitzen. Du kannst ja schön in deiner Stehplatztruppe untergehen.
Ach ihr, Alex, du machst den Jungs schöne Augen und dann läuft der Dachs wieder. Ist doch auch kein Problem. Aber ich weiß, das sind...
Alex, ab sofort nackt im Stadion.
Nein, aber ich meine, du hast ja gesagt, dass die Präsenz jetzt auch am Sonntag relativ groß war. Da hat zum Beispiel auch Stadtkind gesagt, dass viele, das hat er bei Twitter dann auch erwähnt, dass viele, die sonst anscheinend nicht reinkamen, die auch Stadionverbot hatten, anlässlich des Verstorbenen doch rein konnten. Also das gab diesmal eine überproportionale Präsenz dieser Gruppen. Deswegen war das jetzt ein bisschen anders, als wahrscheinlich also in der letzten Spiel.
Ich habe auch eben, als wir kurz vorher unterhalten haben, noch gesagt, die hatten auch alle T-Shirts an, wo auch nochmal Adlerfront abgebildet war, wo halt nochmal irgendein Spruch zum Thema toter Kamerad abgebildet war. Also mir ist es jetzt im Nachhinein bewusst geworden, wie es alles zusammenhängt. Aber du hast schon gesehen, dass die Präsenz groß war. Also da gerade unterhalb von mir waren halt auch viele Gesichter, die ich zum ersten Mal gesehen habe. Und es waren halt auch deutlich mehr Leute da, als eigentlich Sitzplätze vorhanden gewesen wären.
Ja, siehst du? Naja, gut. Aber gut, grundsätzlich auch gar keine schlimme Sache, sage ich jetzt mal, wenn man einfach einen toten Kameraden hat. Das gab es auch öfter, das gab es ja auch in der letzten Saison, da gab es immer wieder Szenen. Oder auch wenn Spieler, können wir kurz drüber reden, bevor das Spiel überhaupt angefangen hat, wurde ja auch zwei ehemaligen Eintracht-Spielern gedacht. Da gab es ja auch eine Schweigeminute, fand ich eine feine Angelegenheit, da hat nämlich auch jeder seine Klappe gehalten. Ne?
Ja.
Insofern, Ivica Horvat unter anderem. Naja. So, jetzt aber mal zu den Tipps hier.
Alex, fang du doch mal an, du bist gerade so schön im Flow.
Ich bin im Flow. Meine Tipps. Also meine Tipps fallen dieses Mal deutlich bodenständiger aus als die letzten. Ich tippe tatsächlich auf ein Unentschieden gegen Nürnberg. Dadurch, dass zwei offensive Mannschaften sich gegenüberstehen, gehe ich fest davon aus, dass wir viele Tore sehen werden und tippe deswegen auf ein 2-2. Gegen die Borussia, naja, also ich meine, allein wenn man sich das Papier anguckt, ne, müsste ich tatsächlich gegen die Eintracht tippen, was ich aber mal aus Prinzip nicht mache. Deswegen tippe ich da auf ein 1-1.
Du sagst zweimal unentschieden. Marvin, genau. Was sagst du?
Also ich bin ganz optimistisch und tippe ein 1-1 gegen Nürnberg. Optimistisch halt, wie gesagt, aufgrund der negativen Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Also 1-1 gegen Nürnberg und gegen Dortmund. Ach, ich kann mir nicht vorstellen, dass da was drin ist. Aber doch, die haben ja jetzt englische Woche und vielleicht verletzen sich heute drei Leute.
Die haben auch noch ein Spielwehr wie wir.
Ja, genau. Die haben heute, die spielen gerade jetzt, weiß nicht, wie sie spielen. Wahrscheinlich gegen Amsterdam, wahrscheinlich wieder erfolglos, ist ja Champions League, ne? Grüße an den BVB.
Gehen dann total deprimiert ins nächste Wochenende
und
schaffen es bis nächste Woche Dienstag, sich nicht zu erholen.
Ich denke auch, genauso wird es laufen und deswegen wird es da, ich sage auch mal so zwei Unentschieden. Also 1-1 gegen Nürnberg und ein ganz tolles 0-0 gegen Dortmund. Punkte aus, die Maus. 5. Hätten wir insgesamt 11 Punkte, könnte ich mit leben.
Was war das nochmal gegen Nürnberg 1-1 und Dortmund war?
0-0.
Ja,
Komm, bring mal ein bisschen Feuer rein.
Ja.
Hau mal einen raus.
Nürnberg gehe ich das 1-1 mit von Marvin, weil ich glaube echt, das wird schwer und auswärts und alles drum und dran. Dortmund bin ich komischerweise irgendwie ein bisschen optimistischer. Ich glaube wirklich, dass die es schaffen, sich jetzt so ein bisschen ermüden zu lassen und auch bei uns zu Hause dann da nicht richtig reinkommen. Deswegen sage ich, gegen den BVB schaffen wir ein 2-0.
Jawoll, ey, was ein Ding, Alter.
Eigentlich hat er recht, weißt du? Wir schaffen es sogar mit dem Gekas 1-0 gegen ihn zu gewinnen. Wer soll uns denn jetzt noch stoppen?
Ja.
Ich will auch, also mit Gegners will ich nichts mehr hören jetzt. Fürchterlich. Holst immer wieder die alten Zeiten raus.
Bald hatten wir den Kaio heute schon?
Ah! Ihr werdet sofort weg damit, hier mit diesen ganzen Graupen. Ja, vorhin wurde schon Skibbe erwähnt. Skibbe ist jetzt Trainer in der türkischen Liga und ist Tabellenplatz 17. Ja? Also da siehst du mal, was er so alles reißt mit seinem komischen Karabükspor. Also, brauchen wir ja nicht drüber reden. Die jetzige Zeit ist die rosigste, die es gibt für die Eintracht. Und so läuft's weiter. Ne?
Hervorragend.
Eins will ich noch kurz sagen, jetzt, wenn er schon zuhört, der alte Drecksack. Grüße ich mal den Dominik, weil der hat morgen Geburtstag und er freut sich schon ganz toll. Und der alte Babsack, wünsche ich ihm schon mal alles Gute. Jetzt hat er nämlich mal live zugehört, das habe ich gedacht, okay, kann man mal grüßen. Der alte Mensch vom Sci90-Podcast, habt ihr sicher auch mal gehört.
Selbstverständlich.
Ja, also da jetzt hat er sein...
Da war letztens ein krasser VIP-Gast, da habe ich es mir auch mal angehört.
Das ist ja gut. Die Folge war nicht schlecht.
Gut.
Wollen wir noch mal kurz über dieses Huschti-Thema da von Hannover 96 sprechen, mit diesen zwei gelben Karten innerhalb einer Aktion. Also ich finde ja,
muss man leider sagen, war sehr dumm vom Huschti.
War extrem dumm und ich finde dieses Ganze von wegen, kann man doch nicht machen und Einspruch, hey, ihr kennt doch alle das Regelwerk.
Also ich glaube, da haben wir Regeln, über die wir eher mal diskutieren müssten, nämlich zum Beispiel doppelte Bestrafung, rote Karte und Elfmeter. Also darüber kann man mal ein Fass aufmachen, kann man mal diskutieren.
Also ich meine ganz ehrlich, ich finde es grundsätzlich komplett sinnlos, wegen solche T-Shirt-Vergehen, sage ich mal, überhaupt eine gelbe Karte zu zücken, weil es gibt keinen Grund. Es macht für mich überhaupt logisch keinen Sinn, weil du niemanden damit belastest. Ja, das Einzige ist, du sagst, du nennst das als Zeitspiel, aber für mich macht das an sich keinen Sinn, aber Fakt ist halt, das steht im Regelwerk, was sollst du denn daran jetzt großartig ändern, ne? Ja. Ich meine, du kannst natürlich ein paar Regeländerungen anstrengen, das finde ich grundsätzlich sinnvoll, aber dann fällt natürlich auch genau das rein, was die Alex halt sagt, ne?
Also sein Trikot auszuziehen ist in jeglicher Situation einfach dumm, weil, wenn du es relativ im normalen Spielverlauf machst, musst du einfach davon ausgehen, dass du dir jetzt eine gelbe Karte geholt hast, dass du gelb vorbelastet bist und dass du innerhalb vom Spiel immer Gefahr läufst, mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen. Was du auch noch mit in Kauf nimmst, ist, dass du einfach der Sperre von einem Spiel nach 5 gelben Karten einen Schritt näher gekommen bist. Deswegen, sein Trikot auszuziehen, ist einfach dumm. Klar freut man sich, der Huschti hat ein geiles Spiel gemacht, das war ein Weltklasse-Tor, was er da gemacht hat, sah richtig geil aus, da kann man sich freuen, aber man muss halt auch so Profi genug sein, um die Regeln zu kennen, und das war halt einfach, so steht's halt drin, er hat's so genommen. Punkt aus. Also es war halt schon, war dumm.
Ja, aber gut. Also vielleicht kann man da grundsätzlich mal irgendwie eine Regeländerung anstrengen. Da hätte keiner von uns was dagegen. Die Alex wird sich freuen, mehr nackte Oberkörper zu sehen.
Ich befürworte das.
Und wenn dann auch noch so schöne Tore bei rausspringen, man muss ja auch mal sagen, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, Hannover ist auch ein glänzendes Beispiel dafür, wie gut und konsequent man über Jahre hinaus arbeiten kann.
Ja.
Auch, also ganz ehrlich, ich hätte noch nicht gedacht, dass Huschti, der auch bei Zenit St. Petersburg eigentlich kaum noch eine Rolle gespielt hat, wieder so in Erscheinung tritt. Das sind für mich grundsätzlich positive Entwicklungen. Hoffentlich machen wir das irgendwann genauso, dauerhaft.
Es wäre wünschenswert. Ja, dann sind wir, glaube ich, soweit durch mit unseren Themen. Zumindest, wenn ich mir hier so meine Liste angucke, sei denn, die Alex möchte nochmal das Wort ergreifen.
Ich habe nichts mehr zu sagen.
Hervorragend. Dann sollten wir diese Situation ausnutzen und die Sendung hier an dieser Stelle beenden. Wir freuen uns auf ein schönes Fußballwochenende, auf eine schöne englische Woche, auf zwei schöne Spiele gegen Nürnberg und den BVB und machen uns jetzt auf den Weg und gucken nochmal ein bisschen Champions League. Wir wünschen euch bis dahin alles Gute und melden uns irgendwie in der nächsten Woche irgendwann wieder. Bis dahin, macht's gut.